Klein, aber hart.
Und damit einen wunderschönen Podcast-Tag. Herzlich willkommen hier bei Klein, aber hart mit unserem Michael Klein.
Ach, guten Tag. Ja, und mit dem unsereren André Hart. Ja.
Gott, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich weiß, es haben in diesen Zeiten viele Leute was zu sagen und nehmen sich furchtbar ernst und überhaupt so dieser ganze Podcast-Hype. Also, ja Gott, wir machen das ja im Grunde genommen auch nur für uns. Das ist ja für uns wie eine kleine Therapiestunde. Also selbst schuld, wenn ihr jetzt dabei seid und dabei bleibt. Wir sind ja, um diese Therapie jetzt gleich mal fortzusetzen oder beziehungsweise ja dran zu bleiben an dem, was wir heute Morgen besprochen haben. Wir sind noch nicht fertig geworden. Wir sind nämlich heute im Freitag vor dem ersten Advent. Und die große Frage, die sich ergeben hat, ja, wir werden den Adventskranz dann am Sonntag tatsächlich einweihen dürfen. Das erste Kerzchen darf angezündet werden. Und die große Frage ist, ist es wirklich vorne links, die erste Kerze auf dem Adventskranz? Ist es vorne links die erste Kerze, die erste Kerze, die angebrannt wird? Micha war ja heute Morgen, ich glaube, du warst der Meinung hinten rechts, oder?
Nee, ich glaube, hinten rechts ist in bestimmten Landkreisen, wird das gerne eher hinten rechts gewählt. Aber
mit besonders hohen Inzidenzwerten. Dort ist hinten rechts.
Da ist hinten rechts wahrscheinlich, aber wir waren uns relativ schnell einig bei vorne links. Ich weiß gar nicht,
wie vorne links, ja.
Und dann im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn?
Das ist eben die Frage. Ich weiß nicht, vorne rechts ist, also das hat jetzt, glaube ich, nichts mit den Inzidenzwerten zu tun. Vorne rechts ist, glaube ich, Bayern.
Ah, ja,
die machen ja,
ja
immer, die gehen ja immer ihren eigenen Weg.
Ja. Natürlich, ja.
Und deswegen in Bayern, glaube ich, auf dem Adventskranz vorne rechts die Kerze.
Aber erst nach einer Verkündung in einer Pressekonferenz durch Markus Söder.
Richtig, richtig, ja. Genau. Ansonsten hast du das Nord-Süd-Gefälle. Ja? Also ich glaube im Norden tendenziell hinten rechts oder hinten, wo ist denn, wer macht denn hinten links eigentlich?
Ja, im Norden ist ja viel flach. Also das heißt, da kann man ja auch weit gucken meistens. In Bayern hast du ja immer einen Berg dazwischen. Deswegen machen die das wahrscheinlich eher etwas näher dran. Ah. Und der Norden sagt, ach komm, wir gehen hinten so ins Wattenmeer rein und zünden mal die hintere Kerze an.
Ja, okay, alles klar. Also wir werden uns wirklich nicht einig, aber wahrscheinlich ist es doch am verbreitetsten, auf dem Adventskranz vorne links die erste Kerze anzuzünden, oder?
Wahrscheinlich ja. Ich glaube, links und rechts, da wäre noch unterschiedlich. Ja. Vor allem, wenn dann die zweite Kerze kommt, macht es ja für einen Rechtshänder Sinn, auch erst die linke und dann die rechte Kerze anzuzünden, weil man sich sonst ja an der rechten verbrennen könnte, wenn man dann anschließend die linke macht.
Ne? Richtig, 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 genau. Und was macht das eigentlich jetzt mit den Feuerwehrleuten? Die gehen ja jetzt quasi in die Hochsaison, das heißt ab jetzt auch Urlaubssperre bei der Feuerwehr. Ja.
Ja.
Weil jetzt eben die ganzen Adventskränze, sagt man Kränze? Ja, Kränze, nicht Kranze. Die ganzen Adventskränze brennen, also eben der eine oder andere. Und das ist ja schon erstaunlich. Ich meine, ja, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderttausende die Menschheit schon Adventskränze anzündet und trotzdem ja immer noch die Großbrände, die daraus entstehen.
Genauso bei Weihnachtsbäumen. Ne?
Ja.
Also es gibt auch einige mit Kerzen.
Es ist irre.
Aber es war doch bei den Silvesterböllern, war doch diese Woche auch das Argument, dass einige überlegt haben, es komplett zu Silvester zu verbieten, Raketen zu starten und Böller und so weiter.
Ja.
Und dann kam ja, also Hauptargument war ja, damit sich Menschen nicht irgendwo versammeln und so und saufend in den Armen liegen. Aber ein Argument war ja auch, dass die Rettungskräfte dann entspannter wären, weil eben nicht so viel passieren würde.
Siehste.
Aber vielleicht muss man dann auch über den Adventskranz nochmal kritischer nachdenken.
Auch das natürlich, ja. Oder wenn, ja, vorne links, das ist eben die Frage. Ist es gefährlicher vorne links? Oder das Problem ist ja, wenn man vorne links anzündet und das lange genug brennen lässt, dann wird ja die Kerze vorne links kleiner.
Ja.
Das heißt, unter Umständen kann der Adventskranz nach hinten rechts abrutschen.
Ja,
so wenn der jetzt nicht sicher steht und feststeht, ja, dann wird er ja hinten rechts schwerer und schon hast du das Dilemma.
Ja, aber es wird uns ja mal schnell unterstellt, dass man auf dem linken oder auf dem rechten Auge blind wäre.
Ja.
Und wenn du dann
genau,
die falsche Kerze angezündet hast, dann hast du ja erstmal die ersten ein, zwei Wochen gar nichts davon, weil du die nicht siehst.
Ja, ihr merkt schon, das ist der Podcast mit Mehrwert. Es gibt ja tatsächlich auch einen Adventskranz-Knigge. Ja, also das heißt, du hast mir gesagt, man muss erstmal dann wirklich immer die gleichen Kerzen anzünden. Also man darf jetzt nicht vorne links am ersten Advent und am zweiten Advent, dann darf man ja schon das zweite Kerzchen anzünden, darf man nicht hinten links und vorne rechts dann zum Beispiel. Nein, man muss wieder vorne links und dann eben beliebig hinten rechts. Oder wie geht's dann weiter?
Ich glaube ja. Also ich habe das mal irgendwann mal versucht. Ich bin ja so ein Optimierer. Also ich würde sowas ja auch mit Excel-Tabelle machen und aufschreiben, wie viele Stunden hat die Kerze vorne links gebrannt, um dann auch fürs nächste Jahr zu wissen, war das eine gute Qualität? Kerze, hat sie lang genug gebrannt oder war das mindere Qualität, die zu schnell abgebrannt ist?
Ja.
So, und ich würde dann ja, um eine Gleichmäßigkeit herzustellen, ich bin ja dann so ein Nivellierer. Manche würden mir jetzt auch Sozialismus, Kommunismus vorwerfen, aber ich bin dafür, dass jede Kerze das gleiche Recht bekommt zu brennen. So, und deswegen würde ich erstmal die eine anmachen, also nennen wir sie mal Kerze A. So, ja. Also ich habe das anonymisiert aus rein statistischen Gründen. Das ist eine Doppelblindstudie. Ja. Und also Kerze A brennt als erste. Dann würde ich Kerze B und C in der zweiten Woche anzünden.
Ja, ja, sehr gut.
Und
sehr
in der dritten Woche kommt dann Kerze D dazu. Dann kann ich mich aber nicht entscheiden, welche ich von A, B oder C nehme, weil die sind ja dann gleichmäßig runtergebrannt.
Okay.
So, du merkst, und dann hinterher in Woche 4 sind ja alle Kerzen dran. Aber dann das wieder auszugleichen, die Unterschiede, das ist dann ganz, ganz schwierig.
Ja, Wahnsinn. Also diesen Podcast zum Nachhören auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wollte es ja nur nochmal sagen, falls ihr das jetzt irgendwie verwechseln solltet in den nächsten Wochen, ruhig immer mal nochmal reinhören.
Ja? Ja, ja.
Das ist doch echte Lebenshilfe. Wahnsinn. Viele sind jetzt auch schon am Adventskalender dran. Ich muss gestehen, ich habe alle Türchen schon aufgemacht. Das ist so eine Marotte von mir. Aber in diesem Jahr natürlich umso wichtiger, ja, alle Türchen, Adventskalender jetzt schon öffnen, wichtig wegen Stoßlüften, ja, Stoßlüften wegen Corona, ja,
dass man Querlüften
alle Türen weit auf und,
du kannst nicht einfach Türchen Nummer 1 aufmachen, du musst dann zum Querlüften auch die 17 aufmachen.
Richtig, genau, ja. Aber, also es ist alles anders in diesen Zeiten.
Aber das ist ja beim Adventskalender auch jedes Jahr, da freue ich mich ja drauf, weißt du, du hast ja immer, im Frühjahr gibt's immer die Meldung, Vorsicht, Schlaglöcher, die Motorradsaison beginnt, dann kommt irgendwann im Herbst, Achtung, Laubbläser, es nützt ja nichts und es ist viel zu laut und man will.
Ja, genau, die armen Igel.
Die armen Igel, genau. Ja. So, du weißt ja, im Jahresturnus, wenn man schon mal so alt geworden ist wie wir, dann hast du das alles schon mal irgendwann mal mitbekommen. Und dann ist ja immer in der Woche vor dem 1. Dezember gibt es dann diese Verbraucherbeiträge im Fernsehen, wo dann immer eine hysterische Frau einem klar macht, dass die Adventskalender viel zu teuer sind für die Schokolade, die da drin ist, weil da muss man eigentlich doch, wenn man es selber bastelt, ist es viel einfacher und dann wird es viel günstiger und außerdem hat man viel bessere Schokolade, als wenn man den Adventskalender kauft, der ist ja viel zu überteuert.
Ja, ja. So. Deswegen ist es gut, bei uns zu sein. Entschuldigung, ich muss mal hier mal eine Notiz machen. Ja.
Ja.
Ich will nachher noch mal auf das Altgeworden zurückkommen. Ja. Passt jetzt aber irgendwie jetzt nicht in die Dramaturgie. Ja, sonst versauen wir es wieder und dann kann uns kein Mensch folgen. Und es ist ja doof. Wir waren aber immer noch beim Adventskalender, richtig?
Ja.
Und Stoßlüften. Also das nimmt man hier eben mit. Du, Alter, es sind ja echt verrückte Zeiten, Alter. Ja. Ich hatte einen Albtraum letzte Nacht.
Hast du gerade Alter zu mir gesagt?
Ich hatte, ja, du hast ja gerade gesagt, wir sind schon ziemlich alt geworden.
Ja, okay.
Ich hatte einen Albtraum
letzte Nacht. Und zwar was?
Ja, und zwar, die Kneipen hatten alle wieder geöffnet. Ja, und die Menschen durften nur in alphabetischer Reihenfolge rein. Und ich war Zinedine Zidane.
Ja, ich dachte, aber du als André?
Ich als Zinedine
Zidane. Stehst ja lange Zeit alleine da,
das wäre schön gewesen. Nee. Ja.
Aber als Zinedine Zidane hat man es schwer, ja, tatsächlich.
Da hat man es tatsächlich schwer. Mhm. Was wollte ich sagen? Ja, unsere Podder. Wir hatten ja gesagt, unsere Podcast-Verbraucher, unsere Podder. Ich weiß gar nicht, muss man jetzt schon alleine Podcast hören oder mit wie vielen Hausständen zusammen geht das? Und mit Mund- und Nasenschutz jetzt, glaube ich, nur noch Podcast erlaubt? Ab der 7. Klasse, glaube ich, ja. Also alles, was drunter ist, geht noch ohne, oder?
Es kommt darauf an, ob du auf dem Schulhof stehst oder auf der Straße davor.
Aha.
Wie beim Supermarkt. Bist du auf dem Parkplatz? Ich glaube, das ist jetzt, ist das bundesweit, dass man auch auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt jetzt den Mundschutz drauf haben muss?
Ja, das wäre eigentlich so. Aber am Ende, also das, was ja präsentiert wurde, wir sind ja hier im kleinen Wochenrückblick und es gab ja Mitte der Woche, also tatsächlich am Mittwoch wieder eine Bund-Länder-Schalte, wie die Journalisten sagen, eine Schalte. Also quasi eine Konferenz zwischen der Bundeskanzleramt und den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Bundesländer. Und tatsächlich, dort hat man ja gesagt, jetzt kommt der große Wurf, jetzt kommen die Verschärfungen bis zum 20. Dezember, Lockdown, Verlängerung und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen, was wir da gehört haben, war eben nur der Plan für einen Plan. Also wir haben einen Plan für einen Plan. Ja, also es ist doch wieder so, dass jedes Bundesland dann doch selbst entscheidet, wo und wie und wo sind die höchsten Inzidenzwerte und wo sind die schlimmsten Landkreise. Und da kann dann jedes Bundesland doch nochmal extra, wie es will. Also es gibt, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, immer noch nicht wirklich was Einheitliches. Ja. Nee. Die konnten sich ja nicht mal auf einheitliche Weihnachtsferien einigen, was ich völlig absurd finde, ja, zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt vor auf den 19. Dezember, Bayern hat es gemacht, Sachsen hat es jetzt gemacht, da sagt Sachsen-Anhalt zum Beispiel, nee, wir sehen das ganz anders, wir hängen die Ferientage einfach hinten dran. Ja, neuen Jahr, also was irgendwie, weil Thüringen sagt, nö, da machen wir nicht mit, wir machen generell nicht mit, wir sehen das nicht ein, dass wir die Ferien vorziehen. Also das ist schon ein komisches Signal, was so bei den Leuten ankommt, ja, wenn man es nur an einem ganz einfachen Beispiel wie den Weihnachtsferien zum Beispiel festmacht. Und wenn du mich fragst, wie ist das mit Masken auf dem Parkplatz vom Supermarkt, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. In Sachsen, meine ich, ist es verbindlich, aber ob das jetzt dann in Sachsen-Anhalt schon wieder anders ist oder in Bayern.
Aber das sind so viele Sachen, die so schwierig sind. Also ich meine, klar, man würde sich auf der einen Seite wünschen, komm, komm, es gibt jetzt eine Regelung und die gilt jetzt einfach mal und ich muss nicht jedes Mal alle zwei Wochen wieder neu nachgucken, was ist denn jetzt mit dem, wenn ich zum Supermarkt fahre, ist das jetzt anders oder wenn ich die Tante besuchen will oder ähnliches und so. Ja. Auf der anderen Seite kann ich ja auch verstehen, dass man sagt, naja, warum soll ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern, wo nicht ganz so viel los ist wie in anderen Ländern, warum sollen die genauso hart durch, dann nehmen es die Leute einem ja auch nicht mehr ab, dann ist die Akzeptanz nicht mehr so groß. Aber interessant finde ich auch, wie sich das so im Laufe der Zeit alles verdreht, ne? Dass ja also zum Beispiel Bundesländer wie Thüringen oder Sachsen, dass sie alles ganz anders gesehen haben lange Zeit, als es noch nicht im eigenen Land so heftig war.
Ja.
Oder auch NRW immer versucht hat, liberaler zu sein als andere und so. Und wenn dann so im Laufe der Zeit die Zahlen kippen, dass man dann doch irgendwie sagt, ah, nee, jetzt müssen wir dann doch die Welt wieder anders betrachten und so. Das ist schon, ich finde, das ist eine spannende Zeit. So, man lernt
spannende
viel.
Zeit, unbedingt. Ja. Deswegen nochmal für die Nachwelt. Wir sind im 27.11.2020. Wir haben heute eine Neuinfektionszahl aktuell von über 22.000 bekommen für Deutschland. Allerdings den höchsten Wert an Todesfällen. 426 meine ich. Also das gab es in der ganzen Pandemie noch nicht. 426 Todesfälle innerhalb von einem Tag. Und trotzdem muss man sagen, so eine gewisse Pandemie-Müdigkeit macht sich schon bereit bei den Leuten.
Definitiv, ja.
Aber es ist halt, ja, du hast es ja schon angedeutet, ne? So ein bisschen ambivalent. Also man kann ja auch sagen, es wird nicht ernst. Es ist verdammt ernst.
Ja, aber ich
es ist nicht 5:12, es ist eigentlich schon um 12, Kliniken schlagen Alarm. Jetzt, also wenn ich das jetzt am Beispiel von Sachsen noch mal kurz aufmache, die Oberlausitz, die sagen, wir sind jetzt an der Grenze angelangt. Also die Grenze liegt nicht vor uns, wir haben sie eigentlich schon überschritten. Wir können nicht mehr, die Kapazitäten der Intensivbetten sind erschöpft. Diesen Zustand haben wir schon in einigen Teilen Deutschlands.
Das wird aber sehr unterschiedlich gesehen. Also ich habe das gerade heute Vormittag noch so eine Diskussion bei Facebook gehabt. Also da sind die Todeszahlen nicht hoch genug. Also dass Leute sagen, ja, aber guck mal hier, also die Inzidenzwerte, das passt ja gar nicht dazu, dass das noch nicht genug Menschen gestorben sind. Ich formuliere das jetzt gerade extra ein bisschen spitzer, aber das wird halt unterschiedlich betrachtet, dass man natürlich abwägt und sagt, ja, warum kommen jetzt solche harten Maßnahmen? Ist doch gar nicht so schlimm, ne? Und auf der anderen Seite, mein Argument ist ja immer zu sagen, guck mal nach Belgien, guck mal nach Frankreich und Co.
Ja.
Die Krankenhäuser sind überlastet, es werden Patienten schon wieder nach Deutschland gebracht, weil man es nicht mehr hinbekommt und so weiter. So weit muss man es ja nicht kommen lassen. Aber bei der Geschichte, jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir noch drüber geredet, da war ja dann so das erste Treffen wieder der Ministerpräsidenten. Und da war die Kanzlerin ja total unglücklich und hat gesagt, nee, also so, das reicht jetzt alles nicht aus, wir müssen verschärfen. Und dann haben sich alle dagegen entschieden. Und jetzt mal, wenn ich mich richtig erinnere, war ich auch jemand, der gesagt hat, na, jetzt lassen wir erstmal abwarten. Wir haben ja gerade mal noch nicht mal die 14 Tage um. Das kann sich ja noch gar nicht auswirken. Zumindest scheint sich ja die Zahl abzuschwächen, also nicht abzuschwächen, aber zu stabilisieren, was ja auch schon mal ein Erfolg war. Und man muss es ihr jetzt wirklich mal lassen. Natürlich hat die Kanzlerin mal wieder recht gehabt. Die Zahlen gehen nicht runter. So, und es musste reagiert werden. Und hätte man vor zwei Wochen reagiert, wären wir jetzt auch schon wieder einen Schritt weiter, ne?
Also insofern, aber das ist halt auch das Problem in diesen Zeiten, ja. Hätte Fahrradkette.
Richtig, genau.
Jeder ist dann hinterher klüger und jeder sagt, ich hab's doch gleich gesagt.
Ja, aber ich sage ja gerade,
die es gleich gesagt haben, die lagen dann doch daneben und sind jetzt ganz kleinlaut. Also ich glaube, es gibt einfach keine Patentlösung. Es gibt kein Rezept. Es ist einfach, ich weiß nicht, man weiß ja auch als Journalist gar nicht mal so richtig, wie man damit umgehen soll. Wie soll man solche Meldungen jetzt verbreiten? Markus Söder, dein Freund Markus Söder, hat in dieser Woche den Vergleich gebracht. Weiß man da, darf man das? Der hat gesagt, es ist im Moment so bei den Todesfallzahlen, als würde jeden Tag in Deutschland ein Flugzeug abstürzen. Ja, man muss sich das mal vorstellen, man muss sich vergegenwärtigen. Jeden Tag wird ein voll besetztes Verkehrsflugzeug, also ein großer, ne? Also jetzt nicht so ein kleiner A320, so ein großer, weiß nicht, so 420, 400 Leute, da braucht schon ein größeres, würde jeden Tag abstürzen, alle tot in diesem Flugzeug, in diesem Flieger, ja, was da eigentlich für eine Panik normalerweise aufkommen würde. Aber man versucht es ja trotzdem irgendwie vorsichtig zu formulieren. Aber ich habe das Gefühl, dass die Stimmen, die sagen, naja, es ist ja nur eine Grippe und die 400, die werden ja sowieso gestorben. Ich glaube, diese Stimmen werden ein bisschen leiser. Und wenn ich mich so umhöre, so, also, oder umschaue auch so in meinem Umfeld, eigentlich kriegt man so diese zynischen Diskussionen eher so bei Facebook mit, also im Internet.
Ja.
So in der realen Welt habe ich schon eher das Gefühl, dass die Leute das auch sehr, sehr ernst nehmen. Und da begegnet mir eigentlich kaum noch jemand, der sagt, oh, Grippe und es wird alles nur hochgespielt und Panik und was weiß ich. Also ich denke, bei diesen Querdenker-Demos, die ja diese Woche auch wieder ein Thema waren, das sind auf den ersten Blick gesehen auch viele, aber die sind natürlich nichts gegen den großen Rest, hätte ich fast gesagt, also gegen die große Masse Ja, die da, glaube ich, inzwischen auch wirklich eine Einsicht hat.
Ja, wobei, ich finde interessant, dass diese Diskussionen sich ja so auf Fachgebiete immer verlegen. Also wenn du da irgendwo anfängst und jetzt sagst, ah, so und so viele sind infiziert, dann wird inzwischen in Frage gestellt, ob der PCR-Test überhaupt sinnvoll ist. So. Und also dann wird auch, da wissen die Leute dann auch Bescheid, wie viele Durchläufe denn der PCR-Test machen muss, bis er dann signifikant positiv ist, welche Falschraten, welche Positivraten, falsch, positiv, positiv, falsch und was weiß ich ja alles hat. Da sind die Leute dann totale Experten, aber und regen sich auf über die Regierung, dass sie die sich auf PCR-Teste. Ich finde, es gibt so viel Anlass, sich über die Regierung aufzuregen. Es gibt so viel Anlass, zum Beispiel sich darüber aufzuregen, warum man in den Schulen immer noch kein WLAN hat, warum man in den Schulen auf keine bessere Idee kommt, als das Fenster aufzureißen, warum man für die Lufthansa Geld ausgibt und da für Lüftungskonzepte und Sicherheiten sorgt und Antigentests und was weiß ich, aber nicht in den Schulen. Man kann sich aufregen, warum die Hilfen, die im Sommer großspurig da ausgezahlt und versprochen wurden, bei vielen, vielen
versprochen, noch nicht ausgezahlt.
Das und ist noch ja das nicht Problem. Ausgezahlt.
Die kommen ja nicht an, ja.
Genau, und oder davon also wirklich nur Prozentteile überhaupt bezahlt worden. Und dann jetzt die Novemberhilfen auch noch nicht, man da den Leuten noch nicht unter die Arme greift. Warum es Gesundheitsämter nicht schaffen, Personal einzustellen? Ich habe es, glaube ich, kurz gesagt, ich weiß von einem Bekannten, von einem Freund, dass Berlin zum Beispiel jetzt Bewerbungsgespräche führt und sagt, ja, aber bis wir das alles durchhaben mit Betriebsrat und so, sie können Mitte Januar bei uns anfangen zu arbeiten. Weißt du, und das sind ja gerade die Gesundheitsämter, die völlig überlastet sind. Also es gibt so viel Grund, sich aufzuregen, wo ich auch wirklich echt sauer bin zum Beispiel. Ja. Aber dann verlagert sich diese Diskussion darauf zu sagen, naja, und ob der Mundschutz wirklich wirkt, das, also da gibt es ja Studien, die ich gelesen habe, da ist ja gar nichts dran und der PCR-Test ist sowieso falsch. Also das finde ich dann sehr erstaunlich.
Aber jetzt ist ja auch eine Zeit, wo man vielleicht mit der Aufregung mal ein bisschen vorsichtig umgehen sollte. Ja, also wirklich mal ein bisschen runterfahren. Mein Gott, der erste Advent steht vor der Tür und vielleicht sollten wir auch mal an Menschen denken, denen es nicht so gut geht. Also sowieso an all die, die jetzt eben in den Kliniken liegen, auf den Intensivstationen, aber auch an die Kinder zum Beispiel. Entschuldige, dass ich muss jetzt mal die Kurve kriegen, ja, sonst regen wir uns ja die ganze Folge über nur auf und das wollen wir nicht. Wir machen wieder eine tolle Aktion und zwar machen wir das gemeinsam mit dem Energieversorger 1 Energie, die unsere Herzenssache und Energieversorger passt ja. Ja, also wir wollen quasi Herzen erwärmen, Kinderherzen. Und das ist eigentlich auch eine sehr traurige Geschichte. Und ja, ich weiß nicht, ob man sich darüber aufregen soll oder kann. Alle 13 Minuten, keine Ahnung, ob du das wusstest, alle 13 Minuten muss in Deutschland ein Kind aus einer nach außen scheinbar intakten Familie entnommen werden von den Jugendämtern, weil es einfach nicht funktioniert, weil es eben nicht intakt ist. Ja, weil es eben drunter und drüber geht in diesen Familien. Das können Schicksalsschläge sein, das können hausgemachte Probleme sein. Also die vielfältigsten Sachen, die da passieren, von den allerschlimmsten Sachen, das sind eigentlich immer schlimme Sachen, die da passieren und die dazu führen, dass Kinder dann eben aus solchen Familien entnommen werden müssen. Wo kommen die hin? Früher hat man gesagt, ins Kinderheim, klassisch. Heute sagt man dazu Einrichtungen. Ja, das Wort Kinderheim ist, glaube ich, ein bisschen verpönt inzwischen, aber es sind Einrichtungen. Aber es ist und es meint nichts anderes als eben so die klassischen Kinderheime und was man sich doch vorstellt. Und wir haben lange überlegt, ob wir in diesem Jahr, ja in diesem Corona-Jahr, ob wir das wirklich machen, ob wir die Leute wirklich aufrufen und sagen, Mensch, sammelt bitte Spenden. Ja, also oder gebt uns Spenden, gebt den Kindern Spenden. Also wir sammeln quasi im Auftrag der Kinderarche Sachsen mit unserer kleinen Radiosendung Spenden ein. Und wir haben es uns da nicht leicht gemacht. Ich weiß nicht, also die einen haben gesagt, nee, lasst es weg in diesem Jahr, den Leuten geht's bescheiden genug. Und wenn ihr jetzt noch ankommt und sagt, hey, wir sammeln Spenden für Kinder, dann nehmen die euch das krumm und dann schalten die vielleicht ab. Und wir brauchen ja jeden Hörer, ja gerade in diesen Zeiten, uns geht's ja wirtschaftlich auch nicht gerade blenden. Und wir werden ja an der Quote gemessen und deswegen, ja, verschrecken wir damit die Menschen. Und also lange hin und her überlegt und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wir machen es trotzdem, weil gerade und wirklich extra jetzt in diesem Jahr, wirklich ist es wahrscheinlich umso wichtiger zu sagen, ja, wir möchten da gern ein bisschen helfen. Und stell dir vor, wir machen es seit ein paar wenigen Tagen und wir haben schon ein paar 10.000 Euro zusammen.
Wahnsinn.
Ist großartig, oder?
Es gibt ja auch viele, glaube ich, die jetzt gerade in dieser Zeit auch sagen, ich habe das auch zum Beispiel von Nachbarn mitbekommen, die sagen, mein Gott, ich habe zum Beispiel meine sichere Rente, ich habe keine Probleme mit dieser ganzen Krise, bei mir ist überhaupt nichts. Ich fühle mich fast zu gut im Vergleich zu allen anderen, die jetzt um ihren Job bangen oder auch den Job verloren haben.
Ja,
und die dann sagen, ja, ich möchte gerne irgendwie was geben und mitmachen. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch in diesem Jahr, obwohl viele, viele Leute Probleme haben, trotzdem einige dabei sind, die sagen, ja, ich möchte in diesem Jahr noch noch umso mehr helfen.
Ja, was ich auch großartig finde. Ja. Und diese Zahl 13, die wir gerade genannt haben, ja, dass quasi alle 13 Minuten ein Kind aus seiner Familie entnommen werden muss, weil es nicht mehr geht, das sind Zahlen, die sind vor Corona entstanden. Also ich kann mir vorstellen, also ich bin jetzt kein Statistiker, ich weiß nicht, oder jetzt auch kein Sozialwissenschaftler, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt in dieser Corona-Krise seit einem halben, dreiviertel Jahr wahrscheinlich noch schlimmer ist.
Ja.
Ja. Ja, weil einfach die Reibungspunkte noch größer sind, aber das haben wir alle schon gehört und alle schon tausendmal besprochen, dass es da in Familien eben zum Teil auch schwieriger wird und schwieriger zugeht, eben aus den unterschiedlichsten Gründen.
Ja. Also schön, schöne Aktion.
Also schöne Aktion, denke ich auch. Ich muss uns jetzt mal selber hier ein bisschen auf die Schulter klopfen. Was? Also wir erwärmen Herzen mit einem herzerwärmenden Energieversorger, mit der 1-Energie. Ich sage das gerne, weil ich das toll finde, dass wir da auch unterstützt werden und dass wir da nicht ganz alleine dastehen und dass wir das eben so als Gemeinschaft machen und dass wir eben gerade in diesen schwierigen Zeiten sagen, ja, jetzt erst recht dürfen wir eben die Schwächsten in der Gesellschaft nicht vergessen.
Und mit die Jüngsten, aber du hast eben gesagt,
wir
Alten. Warum wir Alten? Was meintest du damit?
Wir Alten, ich wollte sagen, die Einschläge kommen näher, Entschuldigung, schon sind wir beim nächsten Thema hier in unserem kleinen Wochenrückblick. Diego Maradona. Plötzlich muss man sagen, gestorben, obwohl, ja, er hat schon ziemlich krachen lassen und es war ja auch ein exzessives Leben, das er geführt hat, zumindest so in den letzten 30, 35, 40, 50, 60 Jahren. Er hat es
knallen lassen.
Ja. Er hat es eigentlich immer knallen lassen. Mhm. Maradona ist tot und gerade heute diese aktuelle Meldung, dass die Leute in Argentinien völlig ausgeflippt sind. Jetzt wurde der Leichnam dort aufgebahrt, irgendwo, ich meine sogar im Präsidentenpalast, kann er sein, also an irgendeiner sehr prominenten, exponierten Stelle, der Sarg von Diego Maradona. Und die Leute sind ausgerastet, weil dann irgendwie die Zeit langsam ablief, dass die sich den nochmal angucken können. Riesenschlangen, ja. Alle wollten ihn nur nochmal sehen und dann kam irgendjemand und hat gesagt, so, jetzt ist aber langsam gut. Und dann sind die Leute ausgerastet, haben wohl da irgendwie sogar den Präsidentenpalast gestürmt. Es kam zur Ausschreitung, die haben sich mit der Polizei geprügelt und so weiter. Jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt. Ich glaube, im Fußball sagt man, der Deckel ist drauf.
Das Runde muss ins Eckige, passt bei ihm leider auch. Aber so despektierlich wollen wir ja nicht sein.
So wollen wir nicht sein, sind wir ja auch nicht. Aber ich glaube, mittlerweile ist er jetzt tatsächlich unter der Erde, also beigesetzt, Diego Maradona.
Das ging aber schnell, oder?
Es ging sehr schnell, ja. Gut, die haben es, nee, die haben es halt auch sehr warm dort jetzt.
Ja, da unten. Okay. Aber wusstest du, dass Diego Maradona eine ganz besondere Art hatte, seine Schuhe zu schnüren?
Nee.
Also die muss wohl sehr eigenartig gewesen sein. Der hat also erstmal zwei Löcher überkreuzt sozusagen, also so ein Kreuzstich gemacht. Mhm. Dann aber ein Loch übersprungen sozusagen nach oben gegangen und dann wieder über Kreuz.
Okay.
Das weiß ich nur, also ich bin jetzt nicht der Schuhschnürexperte, aber ich habe das nur mitbekommen, weil Lothar Matthäus ihm wohl mal irgendwann Schuhe geliehen hat, also dem Maradona, bei irgendeinem Spiel. Und dann bei einem anderen Spiel musste er ein Elfmeter schießen und er fand wohl generell die Schnürung von Maradona ganz cool. Also er hat die Schuhe dem Maradona geliehen, der hat sie sich umgeschnürt, so wie sie immer hatte, hat sie dem Matthäus anschließend wieder zurückgegeben und dann stand Lothar Matthäus vor dem Tor, musste schießen und hat dann gesagt, nee, ich zieh mir andere Schuhe an, weil ihm war die Schnürung von Maradona wohl zu locker.
Ja, okay.
So, das ist also wohl der Nachteil der Maradona-Schnürung, zumindest für Lothar Matthäus gewesen.
Ich glaube, die beiden waren auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob sie befreundet waren, aber sie waren sehr gut bekannt, weil Maradona, wenn ich mich recht erinnere, also ich war nicht dabei, aber ich glaube als Lothar Matthäus, glaube ich, sein Abschiedsspiel hatte, war Maradona und Maradona stand dort mit auf dem Platz.
Ach.
Und das war wohl so, dass er damals schon irgendwie aussah wie ein Michelin-Männchen, also relativ proper und dick und eigentlich sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Und der war ja zum Teil so fett, muss man sagen, Maradona, dass er kaum noch reden konnte. Aha. Also es gibt Bilder im Internet, wo der richtig pumpt wie ein Maikäfer, um ein paar Worte raus, weil er einfach zu fett ist. Das war wohl ansatzweise schon bei diesem Abschiedsspiel. Doch, ich denke ja. Ich denke, das war das Abschiedsspiel von Lothar Matthäus. Wann wird das gewesen sein? Mitte der 90er?
Ja.
Denkst du, so etwa, so in der Zeit? Und da sagen die Experten, die sowas verstehen vom Fußball, also Maradona stand dort halt wirklich wie eine Galionsfigur nur auf dem Platz und konnte nicht mehr rennen. Aber wenn er dann tatsächlich mal den Ball hatte, dann wäre so etwas wie eine Göttlichkeit tatsächlich dort ein Funken des Fußballgottes wäre dort quasi entsprungen. Also das hätte man wohl deutlich gesehen, dass hier nicht einfach nur ein Fußballer am Ball ist, sondern ein Fußballgott. So, jetzt habe ich es.
Und er mochte Life is Life. Also er hat irgendwie sein Aufwärmtraining bei irgendeinem Spiel, hat er dann komplett ohne Schnürsenkel. Du merkst, ich bin heute sehr, sehr schnürsenkel fixiert.
Ja, genau.
Also entwickelt sich langsam zum Fetisch.
Wahrscheinlich hat er seine Tore auch am liebsten unten links geschossen.
Das kann auch wieder sein.
Links, denke ich
also,
auch. Ja.
Und das Aufwärmen hat er gemacht, also eben ohne Schnürsenkel und mit, wie du gerade sagst, ein Trick nach dem anderen. Also der magisch mit dem Ball gespielt.
Ja,
und dazu
lief
die Musik von Opus Life is Life.
Na, 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 na. Ja, er muss aber auch ein paar merkwürdige Attitüden gehabt haben, dieser Diego Maradona.
Findest du das denn schon merkwürdig genug?
Ja, natürlich. Ja, aber auch insofern merkwürdig. So, ich bin ein Star. Ja, also ich bin der Superstar. Gibt's ja diese Geschichte, diese Anekdote mit Udo Lattek. Udo Lattek, alter deutscher Trainer. Udo Lattek lebt nicht mehr, oder? Lebt Udo Lattek?
Udo Walz lebt nicht mehr, auch diese Woche gestorben.
Udo Walz, richtig, genau.
Udo Lattek,
warte mal. Das war richtig, das war übrigens eine Zeit, wo die Fußballer die Haare noch nicht so schön hatten. Ja?
Das stimmt.
Das war ein großer Vorteil.
Das war furchtbar.
80er Jahre, 90er Jahre.
2015 ist Udo Lattek gestorben, ja.
Bitte wann?
Udo Lattek ist 2015 gestorben.
Aber ist alt geworden, oder? Udo Lattek, guck mal bitte.
1935 geboren, 2015 gestorben, das sind...
80, 90, oder?
Wie viel ist es?
80?
80, ne?
80, ne?
Ja. Ja.
Udo Lattek?
Nee, ist älter, nee. Oder?
Ja, warte mal, 15? 90?
35, Moment, 60,
85.
70. Nein. Oh Gott, jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Pass auf, jetzt nehme ich einen Taschenrechner. So
ja,
schlimm ist es schon
geworden.
Ich kann nicht mehr Kopf rechnen.
Ja. 35
minus
geboren.
Minus 20 kommt bei mir raus. Ich habe mich vertippt.
Minus 20.
80,
sag ich doch. Ja. Hör doch auf mich. Udo Lattek. Mit 80 Jahren leider schon verstorben vor 5 Jahren. Und Udo Lattek, einer der begnadetsten deutschen Fußballtrainer. Oder warte mal, die Sportexperten sagen immer Fußballlehrer.
Ja. Fußballlehrer,
oh, Fußballtrainer sagt nur das Hörnchen. Die sprechen dann vom Fußballlehrer. Der hat lange Zeit den FC Barcelona trainiert. Damals schon einer der erfolgreichsten Vereine der Welt. Und wer hat damals beim FC Barcelona gespielt? Natürlich!
Udo Walz.
Ach nee. Nein, Diego Maradona. Ja. Und das muss wirklich ein Arschloch gewesen sein. Also jetzt bestimmt nicht als Ganzes. Der Mensch
Maradona.
Ist ja nie ganz ein Arschloch oder ganz schlecht. Also er muss eben solche Seiten gehabt haben. Der hat das zum Beispiel fertiggebracht, jedes Mal, wenn die in Barcelona ein Heimspiel hatten und in den Mannschaftsbus gestiegen sind, also komplette Mannschaft, und das waren ja nur auch schon Stars dort, ne, die da saßen, hat der Maradona es fertiggebracht, den Bus eine halbe Stunde warten zu lassen, bis er dann aus dem Hotel oder aus einer Mannschaftsunterkunft oder was weiß ich, wo die da, bis er dann eingeschwebt ist. Und der Bus musste immer warten, ja, immer. Und immer eine halbe Stunde. Und Maradona hat es einfach nicht für richtig gehalten und wichtig gehalten, dort pünktlich zu erscheinen. Ja, er hat das quasi zelebriert. Und irgendwann ist dem Udo Lattek wohl die Hutschnur geplatzt und er hat gesagt, oder der Kragen geplatzt, die Hutschnur gerissen. Und da hat er gesagt, jetzt lasse ich den Bus einfach ohne Maradona abfahren und ich fahre jetzt ohne Maradona zum Spiel. Das hat er dann wirklich durchgezogen, ja, irgendwie nach dem 10. Mal, dass der Maradona die hat dort stehen lassen. Und was ist passiert? Udo Lattek wurde gefeuert als Trainer vom Präsidenten.
Das ist pädagogisch wertvoll, oder?
FC Barcelona irgendwann in den 80er Jahren.
Du, aber es gibt doch so Menschen. Ich meine, wir kennen sie doch alle. Also das Leute, die immer mitten vor der Hoteleinfahrt nicht nur halten und mal eben den Koffer rausholen, sondern parken.
Das ja, Auto wir hatten so einen Programmchef, lassen. Das kann man doch mal sagen.
Ja.
Unseren Uwe Schneider, ich weiß nicht, ob er unseren Podcast hört, aber das war so ein Mensch.
Das ist
immer
so,
direkt vor, egal wo, jedes Restaurant, und wenn der ist auf dem Fußweg, zack, direkt vorm Haupteingang.
Das sind auch Leute, die den Saal betreten und zack, die Aufmerksamkeit haben, die immer vor Kopf sitzen.
Das sind Leute, die sich immer ans Kopfende des Tisches, richtig,
natürlich.
Genau.
Natürlich. Und im Raum drin sind und man weiß, ja, sie sind da. Und dann sind so kleine verschüchterte Männlein wie wir beide,
die wir uns
still am Rand drücken.
So
die Tanzkarte wird nicht abgeknipst,
so
niemand kommt und so. Nein, aber das ist also auf der einen Seite bewundernswert, auf der anderen Seite denke ich mal, mein Gott, da direkt vor der Einfahrt, da im absoluten Halteverbot, war da, wo die Feuerwehrbewegungszone ist, da würde ich mich nie hinstellen, weil ich so ein sozialisiertes Systemnutte, sagen wir es doch, ich bin eine Systemnutte, so, ich halte mich an das alles dran. Nein, aber das sind so Menschen, die stellen sich da hin und gehen rein und mit einer...
Weil das Menschen sind, die, glaube ich, felsenfeste Überzeugung sind, systemrelevant zu sein.
Wahrscheinlich.
Und deswegen machen die das. Und das muss ja erstmal drauf haben. Der Maradona war ja auch nicht sehr groß, aber das hat dann wahrscheinlich keine Rolle mehr gespielt. Ne? Der war doch irgendwie 1,60, 1,62 nur. Aber Gott, ja, als Fußballgott. Jetzt ist er da, wo die Fans sagen, dass er hingehört. Ja, im Himmel, an der Seite von Gott.
Ich bin dir sicher, ich glaube, den lässt er auch noch ein bisschen warten. Und sagt, ach komm, ja, deinen Bus nehme ich nicht.
Genau.
Ja, ich warte, bis mein Bus kommt. Aber das sind so Menschen, weißt du, unser eins, für uns wäre der Bus, der wäre 5-mal abgefahren. So, und wir, ja, dann wären wir noch kontrolliert worden und hätten kein Ticket dabei. Natürlich. Und wären noch wegen Schwarzfahrerei dran und was weiß ich alles. Also unser eins, nee, keine Chance, aber Diego Maradona macht das einfach so.
Ja. Er macht es so, wie er will.
Aber das ist sowieso so eine Woche gewesen. Kam dir das auch so vor, dass irgendwie alle, die man so von früher kennt, plötzlich sterben, wie die fliegen? Also Udo Walz, der große Friseur, der Star-Coiffeur, Karl Dall diese Woche auch noch.
Karl Dall, richtig, ja. Genau, Karl Dall. Dem ich aber jetzt nie, also das war bestimmt auch ein toller Mensch, ich kenne ihn nicht persönlich, habe ihn nie kennengelernt, aber so als Komiker, ehrlich gesagt, fand ich den jetzt nicht so doll.
Ach, nichts Schlimmes über die Toten, aber...
Nein, überhaupt nicht, aber man kann das ja so sagen, also ich weiß immer nicht, was der wirklich für eine Daseinsberechtigung hatte. Das ist vielleicht ein bisschen unfair, weil er hat ja auch Programme gespielt, Solo-Programme oder mit Kollegen zusammen, vielleicht war der da mega lustig, vielleicht war der extrem lustig, aber wir haben in dieser Woche haben wir mal recherchiert, gibt's denn so irgendwelche Sprüche, irgendwelche Witze, die auf ihn zurückgehen, wo man sagen könnte, das kann man jetzt mal zusammenfassen und sagen, hey, guck mal, so originell, so lustig, so witzig war Karl Dall, aber da findet man jetzt nicht wirklich was.
War er bei den Kreuzberger Nächten dabei, bei Instaburg und Co.? Kreuzberger Nächte sind lange, aber dann.
Kreuzberger Nächte waren aber die Gebrüder Blattschuss, meine ich,
oder? Ach, das war er gar nicht?
Ich weiß es nicht, es kann sein, dass er bei den Gebrüdern Blattschuss dabei war. Nee, war er nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee.
Kreuzberg. Nee. Also ich wusste, er war bei Instaburg und Dingsbums habe ich jetzt. Nee. Kreuzberger Nächte sind lang. So.
Erst fangen sie ganz langsam an.
Ja.
Aber dann.
So, wer war das denn? Das waren die Gebrüder Blattschuss. Völlig korrekt, Herr Hart, mal
ein. Ey, das ist doch meine Expertise.
So, und wer gehört denn zu den Gebrüder Blattschuss? Die Gebrüder Blattschuss. Ha! Jürgen von der Lippe war dabei.
Ach, Jürgen von der Lippe.
Die verwechsel ich doch immer.
Du, aber das ist doch ewig her, oder? Wie lange sind denn die Gebrüder Blattschuss? 70er Jahre?
Das war in den 70ern. In den späten 70ern. Zweite 70er Hälfte.
Da war doch noch nicht mal Maradona am Start, oder? Hat er da schon links unten getroffen?
Ach, wahrscheinlich rechts oben sogar
wahrscheinlich,
schon.
Wahrscheinlich, ja.
Also halten wir fest, nein, also Kreuzberger Nächte war nicht
Karl Dall.
Aber Karl Dall war damals Dallas bei RTL. Als RTL noch also so klein war und Hans Meiser die Nachricht noch machte, da gab es Dallas mit Karl Dall. Und das war immer so, da saßen die vor so einer komischen Kulisse, so einer Skyscraper-Kulisse, an einem länglichen Tisch und hat ja irgendwelche Gäste da und eigentlich hat er die ganze Zeit angepöbelt und war irgendwie total fies zu denen und so. Und wenn er dann mal irgendwie eine Pointe hatte, dann hat er sich selbst total kaputt gelacht, weil er sich so gefreut hat, dass er das eine Pointe hatte. Also deswegen, das ist so. Aber es gibt Menschen, die finden das ganz toll. Ich habe ja letztens auch erlebt, dass ein guter Bekannter von mir, dass der dann bei Phipps Asmussen auf die Darstellung zu den Abenden gegangen ist und so weiter. Und da riesig Spaß bei hatte. Jeder hat einen anderen Humor.
Ja, klar. Ja. Was war denn eigentlich mit dem Auge von Karl Dall? Das hing ja da. Hatte der da schon mal einen Schlaganfall oder was war?
Nee, das war eine Lidschwäche, die er von klein auf hatte. Als Kind, als Jugendlicher natürlich auch total gehänselt. Von solchen Systemnoten wie uns beiden.
Ich habe mich ja nicht lustig gemacht, um Gottes Willen.
Die so der Norm entsprechen dann da.
Ja, so. Furchtbar. Ja. Nee.
Also damit hat er dann wirklich tatsächlich, das war dann wohl auch so mit einer der Gründe, weswegen er die Karriere eingeschlagen hat, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Aha, okay. Ja. Guck mal an. Wieder was gelernt. Ja, Karl.
Ich komme mir gerade vor wie bei Menschen 2020. Also als wenn du jetzt Markus Lanz bist und wir so durch das Jahr schauen und das sind unsere Toten.
Ja, habe ich gesehen übrigens ganz kurz, Markus Lanz, Menschen 2020 tatsächlich, das kommt jetzt auf natürlich das ganz große Thema Corona in dieser Runde. Und das war richtig, das war an diesem Mittwoch, als die getagt haben. Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, also Bund und Länder, ja, wieder zum Thema Corona. Und da waren die irgendwie fertig während der Sendung und die hatten sich dann vorgenommen, immer irgendwie einen Ministerpräsidenten nach dem anderen da reinzuschalten.
Ach, wie spannend.
Und das war natürlich entsprechend, also entsprechend hektisch, das Ganze, ja. Da kam das Söder, also vor so einem herrlich kitschig im bayerischen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Die waren am nächsten Tag auch in der Zeitung. Also irgendwie hat die bayerische Staatskanzlei da den Ernst der Lage nicht erkannt. Also das war so blauer Himmel und so Berge und das Söder so davor. Als würde er jetzt gerade sagen, Ohrtopf ist oder so. Ja, also da saß er so und hat das. Und dann hatten sie den Laschet und den ersten Hamburger Bürgermeister und so weiter. Und Markus Lanz wurde immer nervöser. Die ersten Gäste verließen dann auch schon die Runde. Das war die Schwester eines der Opfer von Hanau. Das sollte auch noch Thema werden, aber das kam dann alles irgendwie zu kurz, weil
ach,
das
du
irgendwie
meine Güte.
Ständig und dann stand die auf und ging raus und ach, es war
echt, die ist einfach chaotisch. Gegangen dann?
Die ist dann einfach gegangen,
ach, ja, die Schwester. Ich habe den Söder nur dann gesehen im Morgenmagazin irgendwann dazu geschaltet und da stand er anscheinend irgendwo mitten im Flur oder im Foyer der Staatskanzlei, würde ich fast vermuten. Und dann war dieses Gespräch, neigte sich dem Ende entgegen und plötzlich hörtest du so eine Kehrmaschine im Hintergrund. Also anscheinend hat dann morgens früh gerade erstmal die Putzkolonne durchgewischt und das hat ihn nicht interessiert, dass der Ministerpräsident da gerade irgendwie im deutschen Farbfernsehen war.
Ja, also Jahresrückblick, damit können wir nicht dienen, Wochenrückblick vielleicht. Ist noch was ganz Schlimmes passiert in Österreich? Was Schlimmes, weiß nicht. Und zwar ist es gibt Fucking gibt's nicht mehr.
Ach ja,
Fucking,
das.
Ja, also Fucking schon, Fucking. Und Fucking existiert nicht mehr. Das ist ein Ort in der Gemeinde Braunau am Inn. Ja. Und dieser Ort Fucking hatte da damit zu kämpfen, dass natürlich die ganze Welt so ein Stück weit über Fucking gelacht hat. Oder Fucking, ja, in Amerika, ja. Fucking, ja, über Fucking. Aber das war nicht alles. Die hatten eine Sehenswürdigkeit in Fucking. Und das war das Ortseingangsschild. Und das, na gut, zwei, ne, das Ortsausgangsschild.
Fucking. Das hatten sie, weil das war ja immer wieder weg.
War mal weg, genau. Und Fucking gibt's nicht mehr, jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht Corona-bedingt oder so, da ist nichts Schlimmes passiert mit Oma, sondern die haben sich umbenannt, jetzt nicht, die heißen jetzt nicht mal Fucking, die heißen jetzt Fucking mit Gustav.
Fucking. Das klingt so ein bisschen sächsisch, oder?
Ja, so Fucking.
Wenn der Sachse mal in Fucking war.
Ja, aber herrlich, ja? Fucking. Ich wusste nicht, dass es diesen Ort gibt. Es stand heute in allen Zeitungen und ging so ein bisschen durch die Medien. Der Ort Fucking. Jetzt heißt er Fucking.
Aber Fucking. Ja klar, die Amis finden das dann ganz spannend, ne?
Ja, glaube ich auch.
Ich habe aber mal nachgeschaut, also jetzt ist es ja Fucking mit G und Fuck oder Fuck ist F-U-G, ist im Englischen Mief. Weiß aber nicht, ob die Amis zum Beispiel, wenn da jemand irgendwie Mief verbreitet, da heißt dann, I think he's fucking oder sowas. Mhm. Das wäre ja dann so ein Pupsen oder vor sich hinstinken. Das weiß ich nicht. Das wäre jetzt natürlich dann der Super-GAU, wenn sie sich von Fucking in Fugging umnennen.
Fucking.
Wäre auch nicht
Fucking.
Gut.
Ja. Müssen wir mal gucken, ob das Beispiel Schule macht. Ich meine, Darmstadt ist ja zum Beispiel auch nicht schön, oder?
Ja, das Darmstadt. Ist. Also es ist halt am Arsch der Welt gelegen, ne?
Ja.
Ja, ist ein bisschen schwierig.
Das war für mich, wir haben ja auch immer die kleine Rubrik hier in unserem Podcast, die wahrscheinlich auch niemand interessiert, aber der Gag der Woche, der schlechte Gag der Woche, und das fand ich, Erzgebirge Aue, eine Fußballmannschaft für alle, die jetzt nicht so fit sind, ja, jetzt vielleicht für deine Mama in Nordrhein-Westfalen, Erzgebirge Aue, zweite Bundesliga, gar nicht so unerfolgreich, hat gespielt gegen Darmstadt. Ja, am Wochenende. Ich glaube, wir haben sogar gewonnen. Ich glaube, Aue hat 3-0 gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Und dieses Spiel, das war für mich so die Schmunzette der Woche. Dieses Spiel musste Corona-bedingt, also das Spiel Aue gegen Darmstadt, Corona-bedingt ohne Einlaufkinder rauskommen. Verstehst du?
Ja, ich verstehe. Das ist schon ein bisschen um die Ecke gedacht, ja?
Schön. Wir sind schon einfach gestrickt,
ja,
oder?
Natürlich.
Man kann uns schon sehr, sehr leicht erheitern, aber das braucht man doch in diesen schwierigen Zeiten.
Ja, natürlich.
Das ist doch wichtig.
Ich finde, man braucht aber auch diese großen Rätsel der Menschheit. Ja, also, dass man immer wieder fragt, so ist was ist der tiefere Sinn dahinter? Und jetzt diese Woche in Hagen hat ja ein Mann 140 Tuben Haftcreme aus Supermärkten geklaut.
Okay. Also,
der hat mehrere angefahren, mehrere Supermärkte, hat immer wieder, ist wohl reingegangen, hat dann irgendwie aber nur eine Tube Zahnpasta bezahlt und da ist jemandem aufgefallen, einem aufmerksamen Mitbürger.
Ja.
Früher
Ein besorgter Bürger,
genau.
der die Augen immer offen hat. Ja.
Der ist dann zum Wutbürger geworden, als er das gesehen hat, dass der Mensch nämlich mit einem leeren Rucksack reinging in den Supermarkt und dann anschließend aber mit vollem Rucksack und nur ganz wenig gekauften Teilen rausging und da hat er den verfolgt.
Haftcreme, warte, wir müssen das für die jungen Menschen mal sagen. Haftcreme braucht man für die Zähne, ja?
Eigentlich, ich frage mich aber, der Mann war, warte mal, das stand hier auch mit drin, der war 31 Jahre alt.
Okay.
So, und dann hat der besorgte Wutbürger hat dann die Polizei gerufen, hat den verfolgt. Die Polizei konnte den dann stellen, hat den Wagen durchsucht und hat so einen riesigen Transporter gehabt und da drin eben, wie gesagt, diese 140 Tuben Haftcreme. Deswegen überlege ich, kann man da irgendwie Bomben draus bauen oder was macht man ansonsten aus Haftcreme?
Tja, ich weiß nicht.
Adventskränze basteln oder?
Keine Ahnung.
Was kann man machen? Na jedenfalls, man hat es nicht rausbekommen. Außer, wie gesagt, der Typ war 31 Jahre alt und ja, Führerschein war auch falsch.
Tja, man weiß es nicht.
Große Rätsel.
Große Rätsel, die großen Rätsel der Menschheit. Eines ist kurz davor gelöst zu werden. Man kann es ja gerne mal nachhören. Vor einem Jahr, das hat sich in dieser Woche tatsächlich gejährt, nämlich der Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden. Das war, ich glaube, am 25. November, meine ich. 25, ich weiß nicht mehr. Also es war jedenfalls in dieser Woche. Und du hattest dich ja damals so extrem lustig gemacht über die Kameratechnik, die in Dresden, also nicht in Fugging, in Dresden, verbaut wurde dort für mehrere Millionen Euro und natürlich Sicherheitstechnik und so weiter und so fort. Und man sah ja im Fernsehen dann immer diese verwackelten Schwarz-Weiß-Bilder, auf denen man eigentlich nichts erkannt hat. Ja, und ja, du hast dich lustig gemacht, stundenlang hast du dich darüber lustig gemacht, wie das sein kann, dass im grünen Gewölbe einer der wertvollsten, größten, bedeutendsten Schätze der Menschheit, dass dort so eine Kameratechnik verbaut ist, wo wahrscheinlich bei dir im Kinderzimmer schon vor 20 Jahren, als du noch Kleinkind warst.
Die Bildqualität war die von Pac-Man,
ja,
die da hatten. Und ich habe doch erzählt, ich habe eine Kamera von Lidl, eine Videokamera, die hat eine bessere Qualität als das da.
Ja. Und das Schöne im digitalen Zeitalter ist, man kann das alles nachhören. Ja, wir hatten ja damals auch schon unseren Podcast am Start. Da kann man mal reingehen, da kann man mal nachhören, wie sich der Micha da lustig gemacht hat. Und da stimmt nämlich alles gar nicht. Also was die veröffentlicht haben, waren tatsächlich die verwackelten Bilder. Und diese verwackelten Bilder war längst nicht alles an Ausbeute. Die Staatsanwaltschaft hat da nur viel zurückgehalten, weil die klaren Bilder, ja, die haben sie nämlich ganz in Ruhe ausgewertet und auf Grundlage dieser Bilder gab es ja diese große Razzia in Berlin und haben sie immerhin ein paar Leute festgenommen, von denen sie jetzt sagen, ja, die haben wir eindeutig identifiziert aufgrund der Kameratechnik, die dort verbaut war im grünen Gewölbe und das sind die Täter. Die haben noch nicht alle, ich glaube, zwei sind noch auf der Flucht, meine ich. Ja,
aber die haben
immerhin, ja, ein Rätsel der Menschheit. Ja, tatsächlich, und das finde ich so toll, dass die Staatsanwaltschaft da so diesen ganzen Spott und diese Häme hat über sich ergehen lassen. Die hätten ja auch, oder was heißt die Staatsanwaltschaft, das grüne Gewölbe oder die Kunstsammlungen, ja, die dort ja irgendwie zuständig sind, Kunstsammlungen Sachsen oder Dresden, weiß nicht, wie die heißen. Also da wurde ja wirklich viel Häme ausgeschüttet, ja, wie es sein kann, dass die dort mehrere Millionen an Sicherheitstechnik im Jahr ausgeben und dann mit solchen Kameras ausgestattet sind. Aber die haben das alles über sich ergehen lassen, weil so normalerweise die erste menschliche Regung wäre ja gewesen zu sagen, also macht euch mal nicht lustig, das, was ihr hier gerade alle im Fernsehen seht, das ist gar nicht das Bild, was, also da gibt's ja noch viel mehr Bilder, viel deutlichere, viel klarere Bilder und ihr werdet sehen, anhand dieser Bilder werden wir eines Tages auch Leute festnehmen können. Ach, und das finde ich toll, dass sie das so einfach über sich haben ergehen lassen und gesagt haben, okay, lacht nur alle, wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Ach bitte, bitte.
Bitte, bitte.
Ich glaube, es kam dann hinterher raus, dass man dann Bilder gefunden hat von irgendeiner einer Wildbeobachtungskamera, die Frau die Rita Koslowski am Zwinger, die wohnt gegenüber vom Zwinger, da wo die Fluchtroute war und da hat die das Eichhörnchen mit beobachtet. Diese Kamera kostete irgendwie 35 Euro, beim Aldi gab es die mal im Angebot, wahrscheinlich Black Friday, Cyber Week letztes Jahr.
Wie so cool.
Und diese Bilder hat sie hintergeguckt, na, wann war das Eichhörnchen? Da hat gesehen, ach, guck mal, die sehen mal komisch aus. Ja. Und dann hat sie 3 Monate später denen die Bilder gegeben und die waren viel, viel besser als die aus dem grünen Gewölbe.
Ja,
oder es war der Späti gegenüber. Ja, Postplatz, genau. Da vorne, ist da nicht? Da ist doch so ein Späti.
Da ist bestimmt ein Späti irgendwo, ja.
Ja.
So, und das ist natürlich eine interessante Theorie, gerade mit der Wildkamera, das ist cool. Haben wir gleich einen Streaming-Tipp. Hier, kennst du Staatsfeind Nummer 1?
Ja,
da war doch das so, oder? Gesehen. Da ist doch auch eine Wildkamera und da kommt doch irgendein Senator angefahren und verhandelt mit irgendjemanden und der wird dann erschossen. Ah, nee, der Senator wird irgendwie erschossen, oder? Und dann versenken die den im Auto? Oder nee, der wird nicht erschossen, keine Ahnung, ersticken die irgendwie, so dass es aussieht, als wäre der da in den Teich gefahren, in den See, also irgendwo im Wald. Und damit war dieser Senator, es ging um Waffengeschäfte oder was weiß ich, war der beseitigt und alles wäre gut gewesen, wenn da nicht die Wildkamera gewesen wäre. Und der Film aus dieser Kamera, der gelangt doch, ist das Will Smith, der da mitspielt? Ich meine ja, der gelangt doch dann irgendwie über Umwege. Ach richtig, der Typ, der das aufgezeichnet hat, der kannte den Will Smith. Ach nee, der kannte den nicht, die sind sich zufällig dann in irgendeinem Geschäft. Nee, die sind sich in irgendeinem Geschäft begegnet und der wurde schon verfolgt irgendwie dann
von der
NSA, CIA, was weiß ich. Und da steckt dem Will Smith irgendwie diesen Mikrofilm in die Tasche.
Und der andere ist Gene Hackman, oder?
Und Gene Hackman ist dann der ihn findet irgendwie und die machen dann zu zweit ihr Ding. Und das ist, genau, das ist Staatsfeind Nummer 1. Ja, geht zurück auf dieses Wildbeobachtungsfoto, auf diese Wildbeobachtungsfoto. Deswegen entschuldige, komme ich drauf. Aber ein sehr spannender Film jetzt in Corona-Zeiten, kann man mal wieder gucken, kennen die meisten wahrscheinlich, also zumindest die meisten, die schon etwas älter sind wie wir. Aber Staatsfeind Nummer 1, das sind 2 spannende Stunden, definitiv. Ja.
Schön. Ja. Also jetzt war schon im Thema Streaming-Tipps.
Ja, wir sind schon im Thema, genau.
Genau, ich habe jetzt im Moment, komisch, ich spüre an mir, ich glaube, das ist was Hormonelles. Das hat mit dem Essen von Gänse und Knödeln und so weiter zu tun, dass ich plötzlich jetzt im Moment so diese Sehnsucht habe nach seichter Weihnachtsunterhaltung.
Ja.
Und ich hatte letzte Woche schon diesen einen Weihnachtsfilm davon erzählt. Und ähnlich seicht, aber sehr unterhaltsam, war so ein Glückstreffer diese Woche. Mhm. Und das ist immer das Schöne, wenn man einfach irgendwas startet und man hat keinen Bock auf die große Action. Action oder auf irgendeine Krimiserie und so weiter. Und dann war es einfach so, ach, guck mal, wir schauen da mal rein, mal schauen, was das ist. In dem Fall war es bei Amazon Prime mit drin, und zwar Enkel für Anfänger. Hatte ich vorher noch nichts von gehört. Das ist eine deutsche Komödie, die, ich glaube, im Frühjahr dieses Jahres herausgekommen ist. Und zwar mit Megabesetzung, Maren Kräumann, Heiner Lauterbach, alle möglichen, Christoph Maria Halmer, glaube ich, spielt auch mit und so weiter. Und ganz viele auch gut besetzte Nebenrollen. Und das geht eigentlich darum, dass drei ältere Herrschaften, eben Frau Kräumann, der Heiner Lauterbach, dass die ja so im Alter jetzt nicht mehr wahnsinnig viel zu tun haben, irgendwie so ein Rentnerdasein fristen, wo nicht viel passiert. Und dann über Umwege dazu kommen, dass sie sich bei so einer Enkelagentur bewerben, wo man also Paten, Opa, Paten, Oma werden kann für eine Familie, die keinen Oma und Opa zur Verfügung hat.
Ist ja spannend. Ich habe jetzt diese Woche erst irgendwo gelesen, irgendwo auf Instagram oder keine Ahnung, auf irgendeinem sozialen Netzwerk, wo stand, man sollte Waisenhäuser neben Altenheimen bauen.
Ja, super. Ja.
Wäre, also Waisenhäuser, weiß ich gar nicht, ob es Waisenhäuser in dem Sinne noch gibt. Aber weil wir ja vorhin bei der Kinderarche Sachsen waren und den Kindern, die aus Familien entnommen waren, das wäre natürlich eine tolle Kombination.
Es gab mal eine Serie bei Vox, glaube ich, beruht auf einer britischen Fernsehserie, wo man einfach in ein Altenheim kleine Kinder immer wieder mit vorbeigebracht hat. Ja. Und so, und die mit den Älteren dann zusammen spielen oder die Älteren lesen Geschichten vor und so weiter. Und es hat, um es kurz zu sagen, beiden Gruppen extremst gut getan. Ja. Also du hast recht, man sollte die direkt nebeneinander bauen.
Ja, also wie war das jetzt nochmal mit dem Film Enkel?
Enkel für Anfänger. Und es ist natürlich so, also die sind dann natürlich mit den Kindern auf der einen Seite total überfordert. Es geht ganz bunt hin und her. Es ist nichts wirklich Tiefsinniges. Es ist einfach eine wirklich nette Komödie. Und vielleicht war mein Vorteil, dass ich nichts erwartet habe und gedacht, ach komm, lass mal laufen, mal gucken, ob es was ist. Und es war einfach eine richtig schöne, es ist so eine Advents-Sonntags-Nachmittags-Unterhaltung. Ja, ja. Also Enkel für Anfänger, wie gesagt, ich habe es nur bei Amazon im Moment gefunden.
Oder Staatsfeind Nummer 1. Ihr merkt schon, das ist heute wirklich mal tiefschürfend hier, oder? Also das sind doch jetzt auch mal intellektuell anspruchsvolle Sachen, die wir hier verbreiten. Kommen wir jetzt zum Literaturtipp.
Oh.
Was hast du gelesen in dieser Woche?
Außer Corona-Statistiken wieder mal nix. So. Ja, furchtbar.
Ja, ich hab was gelesen, tolles Buch, also ein Bildband.
Hat Donald Trump seine Bibliothek fertig?
Aber ich kann das wirklich empfehlen. Ich hab auch nichts gelesen. Also irgendwie komme ich gerade nicht dazu.
Aber Entschuldigung, dass ich ganz kurz nur einhake. Aber das ist ja doch der Gag, da warte ich ja noch drauf, weil jeder Präsident von den Amerikanern bekommt ja, wenn er ausgeschieden ist, eine eigene Bibliothek gebaut.
Richtig.
Dann darf er sich aussuchen, in welchem Bundesstaat soll das sein und so weiter und was kommt da rein. Und das ist natürlich dann immer ein großes Thema bei Barack Obama auch gewesen. Und ich frage mich wirklich, was macht der Trump?
Was macht der Trump?
Ja. Aber Entschuldigung, was hast du gelesen? Bibel, was?
Ja, übrigens, das habe ich aber noch nicht in der Hand gehabt. Promised Land, also das ist der erste Teil der Memoiren von Barack Obama. Mhm. Ich glaube, der ist aber schon vorletzte Woche erschienen, am 17. November weltweit erschienen, genau 17. November. A Promised Land, wo er zum Beispiel wohl auch die Einblicke gibt in sein Eheleben. Da sagt er, die hatten wirklich 8 Jahre lang, also er hat ja 2 Amtszeiten, Barack Obama, 2x4 Jahre, und die hatten wirklich in dieser gesamten Zeit echte massive Eheprobleme. Mhm. Immer angespannt, immer Streit, Spannung und so weiter und so fort. Und das hat sich echt erst gelöst, als sie wieder raus waren aus dem Weißen Haus.
Spannend, oder? Man hat doch immer gedacht, die wären so, das ist so harmonisch.
Ja, dachte man immer. Gibt es ja dieses tolle Foto im Fahrstuhl und so, ne, wo die beiden so. Ja, naja, gut.
Aber was kommt dann hinterher
bei Trump und Melania raus? Wie sagt man so schön, unter jedem Dach ein Ach.
Das ist oder zwei O's.
Oder zwei O's?
Was kommt denn jetzt da raus, wenn Melania und Donald Trump sahen ja nicht immer so glücklich aus? Sie hat ja seine Hand weggeschlagen und so weiter. Ja. Kommt dann hinterher raus, dass die eigentlich mega glücklich waren?
Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ich aber sagen wollte, ist, Bildband hatte ich in der Hand in dieser Woche, und vielleicht ist ja jetzt so Vorweihnachtszeit, man weiß ja auch immer nicht, was man schenken soll, und vielleicht in diesem digitalen Zeitalter mal wieder was Haptisches zum Anfassen. Ein riesen Bildband, das Ding ist, das wiegt bestimmt 10 Kilo, und zwar Joey Kelly und Till Lindemann von Rammstein waren zusammen im Amazonasgebiet, und so heißt das Ding auch, Amazonas, und das ist total toll, also da sind so auch ein paar Beschreibungen dazu, und wie die beiden damit klargekommen sind. Die wollten eigentlich irgendwie durch Sibirien ursprünglich. Wie gesagt, wir machen mal so eine Sibirien-Tour. Sind dann aber doch irgendwie auf den Amazonas gekommen. Und also wirklich spektakulär. Ein spektakulär schönes Buch. Also da sieht man wieder, wie schön das ist. Das verlernen wir ja allmählich. Ja, die Schönheit eines Buches. Ja, früher, weißt du noch, als man noch Bücher in der Hand hatte. So richtige Bücher. Und das ist so ein richtig schöner Wummer. Also das ist ein tolles, finde ich, ein tolles Geschenk. Till Lindemann und Joey Kelly unterwegs im Amazonas. Amazonasgebiet mit wirklich großartigen Fotos und auch zum Teil ganz poetischen Beschreibungen so zwischendrin. Also das könnte ich sehr empfehlen, entweder zum selber schenken oder zum Verschenken, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Joey Kelly, Till Lindemann.
Dass die so miteinander befreundet sind, wusste ich auch noch nicht.
Also habe ich auch nicht gewusst, dass die so Sachen zusammen machen, aber
guck an. Interessante Kombination von Menschen auch, ja.
So, Herr Klein, wir sind ja jetzt schon wieder fast am Ende. Das heißt, wir brauchen schon wieder unseren gespielten Witz,
oder? Oh, hast du einen?
Ich habe leider keinen.
Ach, nee, Mist.
Was hast du auch keinen?
Ich habe nur so doofe. Wobei ich
ja, aber das ist doch genau unser Anspruch.
Ach so, ja? Aber übrigens, Hörerpost noch bearbeiten.
Ah, ja, bitte,
wo, natürlich. Wo habe ich es hin? Und zwar, warte mal, ich habe es eben noch vor mir gehabt. Und zwar zu...
Bitte schreibt, wie sagst du immer so schon? Bitte schreibt bitte, uns, bitte teilt uns, bitte empfehlt uns, bitte bewertet uns. Was sagt man denn noch alles in so einem Podcast?
Schickt uns Geld.
Ja, du schickt uns Geld. Ja.
Genau. Nee, die Ariane
und
hat
am geschrieben. Besten immer schön links unten.
Ja, ja, links unten und da klicken auf den
ja, links
unten. Ariane hat geschrieben, und zwar, ich hatte vor 2 Wochen, habe ich von Da ist ja nichts erzählt. Also hier dieser Serie, die es in der ARD-Mediathek gibt, wo ein Ehepaar, das immer nur betrügt und so weiter, dann im Norddeutschland landet, mitten da im Schlamm in so einem kleinen Dörfchen. Und als die großen Betrüger eben auf der Flucht sind und dann da in dem Ort im Prinzip auf so komische Urgestalten treffen, die auch aber alle irgendwie was Krummes haben und so weiter. Und da habe ich schon gesagt, das waren 6 nette Folgen hintereinander weg zum Gucken. Und da hat Ariane geschrieben, sie hätten sich schlapp gelacht, haben das auch innerhalb eines Wochenendes weggeguckt. Danke für die Rückmeldung, dass ich nicht ganz allein mit meinem schrägen Humor bin.
Okay, warte, ich hab hier auch noch irgendeine Nachricht. Warte, was heißt irgendeine, um Gottes Willen, das ist uns sehr wichtig. Yvonne, guck mal an. Hallo André und Micha, ich höre immer euren Podcast und finde euch mega. Ah, guck an, Yvonne findet uns mega. Im letzten Podcast hat André gemeint, dass er als Lieblingsserie Star Trek Next Generation angegeben hat. Ja. Das finde ich klasse, mir geht es genauso. Das ist die beste Serie ever. Mit dem Buch Schuld und Sühne kann ich ihm aber nicht zustimmen, ich fand es schrecklich. Oh, guck an, die Sprache war anstrengend. Und sein um sich selbst kreisen war nervig. Also das um sich selbst kreisen wahrscheinlich von Raskolnikow.
Ja, okay.
Raskolnikow heißt er, glaube ich. Raskolnikow, also der Protagonist bei Schuld und Sühne. Aber guck an, Micha, wir werden gehört von der Yvonne. Yvonne, schöne Grüße zurück.
Ja, auf jeden Fall. Schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße zurück.
Das finde ich ja sowieso immer das Faszinierende, wenn man selbst irgendwas gut findet, dass man ja, also ich weiß auch von Freunden, wenn die mir einen Film empfehlen, denke ich immer, oh ja, muss ich mal angucken. Und aber meistens geht's in die Hose, dass ich die Sachen dann nicht so toll finde und umgekehrt ganz genauso. Wir mögen uns aber trotzdem total gerne. Aber lustig, dass auch sowas wie bei dir jetzt, ne, dass man die eine Serie dann ganz toll findet und das andere dann nicht so. Also das ist schön, dass Menschen so unterschiedlich sind.
Ja. Yvonne, live long and prosper.
Mm.
Sagt er das so? Ich glaube, er sagt das so. Das Box sagt das immer, ne?
Aber
das war meines Erachtens nicht in Next Generation. Ich glaube, das war noch in der Kirk-Zeit.
Ich glaube, das ist von Anfang an bei den Vulkaniern gewesen.
Bei den Vulkaniern, genau.
Ich kann übrigens den Vulkaniergruß nur mit der linken Hand.
Ich kann mit beiden Händen. Boah. Kannst du mit beiden Händen schnipsen?
Nee, ich kann nur mit rechts schnipsen.
Siehst du, ich kann auch mit beiden Händen.
Aber ich kann also mit der einen Hand den Vulkaniergruß und gleichzeitig schnipsen.
Ach, das ist ja geil.
Irre. Also damit bin ich jetzt Romulaner, oder?
Ja. Ja, so jetzt, nee, du bist jetzt der gespielte Witz.
Sag ich mal, bin der gespielte Witz.
Du bist der gespielte Witz, ja. Wir brauchen einen eingespielten
Witz. Von unserem Lieblingsredakteur Yoshi.
Ja.
Dem habe ich gesagt, sag mal, Yoshi, du kennst doch sonst immer so viele Witze. Und Yoshi kennt ja, also ist ein Wunderwerk an schlechten Witzen. Muss man jetzt mal für alle sagen, die ihn nicht kennen. Und der hat mir tatsächlich noch einen mitgegeben, aber...
Okay.
Also deswegen habe ich heute eine Entschuldigung, von wem er stimmt.
Alles klar. So. Wir entwickeln den. Was habe ich für eine Rolle?
Du bist in dem Fall der Gast in einem Restaurant. Also in den alten Zeiten.
Okay.
Ja, alles klar. So, und du bist der Gast. Und
ich bin Zinedine Zidane. Ja, weil alphabetisch, ich bin jetzt der letzte Gast, der rein durfte.
So ungefähr, mit Abstand.
Ja.
So.
Mhm,
okay. Und eigentlich musst du auch den Mundschutz aufhaben. Ach nee, wir sind ja am Platz. Das heißt, du bist am Platz.
Aber wir sind am Platz.
Ich bin der Kellner und ich habe dann den Mundschutz auf.
Okay. So. Alles klar.
Und du beschwerst dich bei mir.
Was ist denn?
Bei dir schwimmt nämlich, also nicht in der Suppe, sondern in diesem Fall schwimmt was im Wein.
Ja.
Und im Wein, es ist jetzt ein bisschen wie Sesamstraße, weißt du, so möchtest du ein E kaufen oder so, weil in deinem Wein schwimmt eine 9.
Ja, okay. In meinem Wein schwimmt eine 9, okay.
Richtig.
Ja. Guck mal, hier, da kann ich gleich schnipsen. Das macht man gar nicht, oder? Also wir hatten ja am Anfang den Adventskranzknigge. Jetzt nochmal kurz für die Post-Corona-Zeit der Restaurantknigge. Das macht man nicht. Das würden nur Leute wie Maradona machen, glaube ich. Ja? Oder unser ehemaliger Programmchef.
Ja.
Die würden im Restaurant diesen machen, oder?
Ja, so, wenn du dann jetzt noch hinterher rufst und Fräulein schreist, dann hast du, glaube ich, alle auf deiner Seite.
Also ich mache den Kellner irgendwie auf mich aufmerksam, ja, und sage, hier, gucken Sie mal, Herr Kellner, hier schwimmt eine 9 in meinem Wein, unten links, gucken Sie mal, da, die 9.
Na, tut mir leid, die Weinachten waren aus.
Ei.
Ich sag doch, der ist doof.
Ach, Weihnachten.
Die Weihnachten.
Weihnachten, ja. Oh Gott. Ja, was heißt, der ist doof? Der reiht sich eigentlich ganz gut ein.
Eben, deswegen sage ich ja, der so passt
ins,
gut
ins doofe Gesamtkonzept.
Und man weiß sofort, das ist einer von Yoshi. Das ist einer von Yoshis ja, Witzen.
Genau. Unser Redakteur der Herzen.
Ja, aber
ja, okay. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Wünschen euch jetzt erstmal einen schönen ersten Advent.
Wir müssen jetzt leider Schluss machen, weil das ist ja Black Friday. Wir müssen jetzt ganz schnell shoppen gehen noch.
Heute ist Black Friday, richtig.
Wie albern, oder?
Ja,
das ist ein bisschen komisch alles.
Regelrechter Hype, aber gut, muss ja laufen.
Ich brauche noch eine Waschmaschine, muss ich die heute kaufen?
Der Kapitalismus ist hungrig und will gefüttert werden. Was willst du kaufen?
Eine Waschmaschine. Kauft man Waschmaschine im Winterschlussverkauf, im Sommerschlussverkauf oder an Black Friday?
Keine Ahnung, Black Friday, ja, na gut. Also dann schönes Shoppen, solange es noch geht. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ja, wir hören uns dann entweder morgen früh im Radio wieder.
Mhm, gerne. Ja.
Oder dann nächste Woche.
Überall da, wo es Podcasts gibt.
Genau. Mhm. Und ach so, und noch ein Hinweis. Geht wirklich gerne mal auf unsere Radio-Homepage oder gebt einfach mal ein Herzenssache. Ja, beziehungsweise Kinderarche Sachsen. Dort seht ihr, worum es geht bei unserer Spendenaktion. Jetzt in diesem Jahr, in der Vorweihnachtszeit. Macht das mal und legt das Herz auf den Tisch. Und ja, denkt dran, gerade in diesen Zeiten dürfen wir die Schwächsten nicht vergessen.
Schön gesagt, ja.
Schön gesagt, ja. Und jetzt sagen wir mal eins.
Arrivederci.
Tschüss.
Schönen ersten Advent.
Tschüss. Ja. Und dann bis bald.
Bis dann.
Tschüss.